Es ist die in Zahlen gegossene Regierungspolitik, das Bundesbudget. Wie ist das neue Budget allgemein zu bewerten? Was überrascht? Was fehlt? Welche Rolle spielen die europäischen Fiskalregeln? Welche Lobbys werden bedient und wer geht leer aus? Welche Einnahmen fehlen und welche Ausgaben sind kritikwürdig? Mein Name ist Michael Mazzol und über das Bundesbudget für das Jahr 2024 spreche ich in der dritten Episode von In bester Gesellschaft, der Wissenschaftsdialog für die vielen, mit der Budget-Expertin des WIFO, Margit Schratzenstaller, und dem Chefökonomen der Arbeiterkammer, Markus Marterbauer. Mit Optimismus für Österreich, Wohlstand erhalten, Zukunft gestalten. So lautete der vielversprechende Titel der Budgetrede von Finanzminister Markus Brunner im Oktober dieses Jahres. Konkret geht es um das Bundesfinanzgesetz 2024 und um das Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027, die zumindest fiskalisch die politische Zukunft unseres Landes mitbestimmen werden. Margit Schratzenstaller, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, gilt als eine der renommiertesten Budgetexpertinnen des Landes. Ihr Resümee?
Ich fange damit an, was nicht überrascht. Es gibt mehr Geld für eigentlich fast alle Bereiche. Teilweise ist es alternativlos. Also die Zinsausgaben steigen, weil die Zinsen steigen, die Pensionen, die Gehälter wegen der hohen Inflation und so weiter. Und teilweise werden auch bewusste Akzente gesetzt fürs Militär. Es werden die Klimaförderungen aufgestockt. Es braucht finanzielle Mittel für den neuen Finanzausgleich, die Universitäten. Da wird die Mittelausstattung abgesichert und es wäre auch nicht zu erwarten gewesen vor einem Wahljahr, dass hier große Einsparungen vorgenommen werden. Aber es ist doch überraschend, dass die Verschuldung, also das Defizit, das Maastricht-Defizit, das strukturelle Defizit, die Schuldenquote bis 2027 nach den Planungen des BMF praktisch konstant bleiben sollen.
Markus Marterbauer, der Chefökonom der Arbeiterkammer, ist skeptisch, was das angepeilte Budgetdefizit betrifft.
Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das erste ist im Budget 2024, das gesamtstaatliche Defizit, das nahe an der 3%-Grenze von Maastricht ist, ist, glaube ich, zu hoch, weil sich die Konjunktur schon erholt und die Staatseinnahmen sich ganz gut entwickeln. Und was mich aber mehr stört, ist, dass mittelfristig das Defizit zu hoch bleibt. Das heißt, wir schrammen immer ganz knapp an den europäischen Vorgaben und das sind ja sozusagen die losesten Vorgaben vorbei. Wir erfüllen die Fiskalregeln nicht. Jetzt würde ich auch da durchaus sagen, das kann man gut begründen, wenn die Ausgaben des Budgets sinnvoll sind. Zum Beispiel, wenn ganz viel für Klimainvestitionen ausgegeben wird, dann würde ich sagen, okay, das sind wirklich gute Gründe, die der Finanzminister hat, um ein hohes Budgetdefizit zu haben. Das nutzt allen künftigen Generationen. Aber das ist eben präzise nicht der Fall. Die Investitionen gehen sogar leicht zurückgemessen an der Wirtschaftsleistung von fast 4% auf etwa 3,25% der Wirtschaftsleistung. Jetzt haben wir hohe Defizite, obwohl nicht investiert wird. Und die zwei Dinge passen einfach nicht zusammen und deshalb muss das kritisiert werden.
Sowohl Margit Schratzenstaller als auch Markus Marterbauer sind Mitglieder des österreichischen Fiskalrats. Der Fiskalrat ist ein unabhängiges Gremium, das sich aus 15 weisungsfreien Mitgliedern zusammensetzt. Der Fiskalrat analysiert die Staatsfinanzen und überwacht die Einhaltung nationaler und EU-weiter Fiskalregeln. Genau diese Fiskalregeln sind EU-weit gerade in Diskussion. Was erwarten sich die beiden ExpertInnen?
Ja, es ist im Moment nicht absehbar, wie man sich dann endgültig einigen wird auf der europäischen Ebene. Es ist absehbar, dass man sich stärker an den Ausgaben orientieren wird. Es ist auch absehbar, dass man irgendwie flexibler sein wird, was Investitionen anbelangt. Ich persönlich bin der Meinung, dass man ein bisschen mehr eingehen sollte darauf, dass der grüne Investitionsbedarf in den nächsten Jahren erheblich sein wird und der wird nicht alleine vom privaten Sektor gedeckt werden können. Er wird auch nicht alleine ganz ohne Schulden von staatlicher Seite gedeckt werden können. Also hier bräuchte man, glaube ich, doch mehr Flexibilität, um diesen enormen Investitionsbedarf hier auch besser unterzubringen. Und das ist in den derzeitigen Plänen, die jetzt auf der EU-Ebene verhandelt werden, eigentlich kein expliziter Bestandteil.
Die Fiskalregeln müssen aus meiner Sicht zulassen, dass die unbedingt notwendigen Klimainvestitionen gut finanziert werden können. Und Klimainvestitionen, die ganz langfristig wirken, da geht es ja um Dinge, die, was ich, im Umbau des Mobilitätssystems, Das wird hoffentlich die nächsten 50 Jahre sozusagen positive ökologische, soziale, ökonomische Effekte haben. Das kann man ruhig über Verschuldung finanzieren. Oder soll man sogar über Verschuldung finanzieren, weil sonst müssten sie ja die, die heute Steuern zahlen, sozusagen die Investitionen, die die nächsten 50 Jahre bestimmen, bezahlen.
Konkret würde das bedeuten, dass die Verschuldung mittelfristig um die Nettoinvestitionen steigen kann. Mit den aktuellen Finanzministerinnen und Ministern der Union ist das allerdings nur schwer vorstellbar. In aller Munde ist seit einigen Monaten auch das Reiz- bzw. Schlagwort Rezession. Wie wird darauf eigentlich im Budget reagiert? Margit Schatzenstaller.
Die Rezession ist ja 2024 wieder vorbei. Wir werden 2024 ein reales Wachstum wieder haben von 1,5%. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch so fortsetzen. Also wäre ein moderates Wachstum, aber immerhin keine Rezession. Und ich denke nicht, dass wir ein Konjunkturpaket brauchen in den nächsten Jahren. Oder auch akut, aber die Maßnahmen, die im Klimabereich gesetzt werden, Heizungstausch, thermische Sanierung, auch ein Vorziehen der Investitionen in die Schieneninfrastruktur, die sind doch sehr willkommen, um einerseits die Konjunktur zu stützen und andererseits die Klimaziele zu unterstützen.
Schon in ihrer ersten Analyse des Budgets hat die Arbeiterkammer kritisiert, das neue Budget ist ein Budget für eine eingeschränkte Klientel, das viele Baustellen hinterlässt. Was oder wer ist damit genau gemeint? Markus Matterbauer konkretisiert.
Das hat mit Covid begonnen, wo die Subventionen explodiert sind, also die Förderungen vor allem für Unternehmen, aber durchaus auch für private Haushalte und hat sich in der Teuerungskrise fortgesetzt. Ein bisschen habe ich den Eindruck, wer als erstes hier geschrien hat, wurde mit Geld zugedeckt. Und vor allem die sozial Schwächeren tun sich ganz schwer, hier zu schreien, weil die sind gar nicht sozusagen in der Öffentlichkeit, haben oft keine Stimme und wir haben hohe Subventionen, auch in der Teuerungskrise jetzt für Wirtschaftsbereiche, denen es ganz gut gegangen ist. Ich nenne ein Beispiel. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben gibt es wie überall in allen Gesellschaftsschichten viele, die klein sind und denen es nicht gut geht und viele große. Und jetzt haben wir aber 2022 und 2023 das Phänomen gehabt, dass die Nahrungsmittelpreise und überhaupt sozusagen für agrarische Erzeugnisse die Preise sehr stark gestiegen sind, damit die Einkommen der Bauern. Dennoch haben die jetzt zusätzlich Teuerungsausgleich von mehr als 200 Millionen bekommen. Und die haben halt eine starke Lobby, während zum Beispiel die Arbeitslosen, die in der Teuerungskrise überhaupt keine Anpassung des Arbeitslosengeldes bekommen haben und bewusst von der Regierung. Der Arbeitsminister hat das sozusagen gesetzt. Die Arbeitslosen werden jetzt in Richtung Verarmung geschickt, um die Anreize zu verbessern. Schwache Gruppen, die auch in der Öffentlichkeit wenig Lobbys haben, wenig Stimme haben und die haben verloren. Und das meine ich damit, dass manche Gruppen, denen es gut geht, schnell hier gerufen haben und Geld bekommen haben und andere, denen es wirklich schlecht geht, die konnten gar nicht hier schreien und wurden systematisch benachteiligt.
Besonders kritisch betrachtet die Expertin des WIFO verschiedene Förderungen.
Ein Thema, weil ich vorher positiv angesprochen habe, die Förderungen, die im Klimabereich gesetzt werden. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich umfangreiche ökologisch kontraproduktive Subventionen. Es gibt ja diese WIFO-Studie, die allein für die Bundesebene, auch hier fehlen uns die Daten für Länder und Gemeinden, eben schätzt, dass jährlich diese klimaschädlichen Subventionen zwischen 4,1 Milliarden und 5,7 Milliarden betragen.
Ein Aspekt, mit dem sich die Expertin sehr intensiv beschäftigt, ist das sogenannte Gender Budgeting. Die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Männern und Frauen sollen berücksichtigt und systematisch in die Budgetgebarung einbezogen werden. Wie gelingt das aktuell?
Na, das Gender Budgeting ganz grundsätzlich wird politisch immer noch unzureichend genutzt und das sollte eigentlich stärker genutzt werden, auch angesichts der anhaltenden Gleichstellungsdefizite, die wir in Österreich haben, also angefangen von der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben einen großen Gender Pay Gap, wir haben eine große Teilzeitquote bei den Frauen. Wir haben ein großes Problem, es fehlt nach wie vor eine übergeordnete Gleichstellungsstrategie. Ein weiteres Problem ist, dass das Niveau der Gleichstellungsziele, das sich ja jedes Ressort verpflichtend setzen muss, doch vom Anspruchsniveau begrenzt ist. Wir haben keine gesamthaften Informationen über den gesamten Mitteleinsatz für Gleichstellungsanliegen im Budget. Es ist auch so, dass nicht alle Ressorts überhaupt, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet wären, ein Gleichstellungsziel überhaupt haben. Ich vermisse zum Beispiel das langjährige Gleichstellungsziel, dass das Abgabensystem eine ausgewogenere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen fördern soll. Ich glaube auch, dass wir eine bessere Koordination dieses Gender-Budgeting mit anderen Mechanismen brauchen, um insgesamt die Wirkungsorientierung im Haushalt zu stärken.
Der Chefökonom der Arbeiterkammer vermisst im Budget mehr Mut und Wille zu echten Reformen. Vor allem in drei Bereichen: Klimaschutz, Pflege und Elementarpädagogik.
Ich glaube, da kann man jetzt ein bisschen differenzieren. Das eine ist der Klimabereich, der ganz zentral ist, weil wenn wir die Klimakrise nicht bewältigen, haben wir nicht nur ökologisch die größten Probleme, sondern auch sozial. Also es ist ja eine soziale Frage, die Klimafrage. Und da kann man zunächst sagen, dass tatsächlich die Ausgaben für Klima enorm gesteigert wurden. Also ich glaube, das kann man der Klimaministerin zugutehalten. Die war wirklich dahinter, dass hier viel passiert. Die klimarelevanten Ausgaben sind allein in den letzten Jahren enorm gestiegen. Also von 8 Milliarden auf etwa 11 Milliarden über alle Budgetbereiche jetzt hinweg. Das sind enorme Steigerungen, da sind tolle Dinge drinnen, wie der Ausbau der Bahninfrastruktur, Heizkesseltausch und andere Dinge. Sind andere Bereiche drinnen, wo ich sehr skeptisch wäre. Da wird viel Geld ausgegeben ohne Effekt, zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung auf die Photovoltaikanlagen. Ich glaube, dass der Sozialminister sich zunehmend durchgesetzt hat jetzt auch und eine eigentlich sehr gute Rolle spielt in der Armutsbekämpfung. Wieder ist es so, dass sein Spielraum nicht riesig groß ist. Also der würde mehr wollen, als er dann bekommt. Aber im Pflegebereich gibt es deutlich mehr Geld. Das hat schon 2023 begonnen mit den Gehaltssteigerungen und den Entgelten für die Pflegekräfte, die in Ausbildung sich befinden. Das muss aber weitergehen. Wir brauchen sozusagen viel höhere Löhne, viel höhere Qualifizierungsentgelte auch. Wir brauchen viel kürzere Arbeitszeiten. Da braucht man mehr Geld. Und da ist im Finanzausgleich jetzt noch einmal was gelungen. Dritter Bereich, Elementarpädagogik. Auch da kann man sehen, dass der Finanzausgleich zum ersten Mal sozusagen jetzt wirklich stärker dort Mittel hinlenkt. Gute erste Schritte. Es gilt das Gleiche wie im Pflegebereich. Man braucht deutlich mehr, um allen Kindern, egal welcher sozialen Herkunft, eine Ganztagsbetreuung zu ermöglichen.
Im schwarz-grünen Regierungsübereinkommen wurde ein Ziel besonders gelobt: die Halbierung der Armut in Österreich. Wie ist es darum bestellt?
Die Halbierung der Armut ist nicht gelungen. Jetzt kann man sagen, es kam die Teuerungskrise dazwischen und die hat natürlich die Ungleichheit massiv erhöht. Ich glaube, man kann eine Reihe von Ansatzpunkten sehen, etwa diese 60 Euro pro Kind für vulnerable Gruppen, also Kinder in Arbeitslosenhaushalten oder Mindestsicherungshaushalten. Es reicht natürlich bei weitem nicht aus, um Armut zu verhindern. Man müsste dann auch weitergehen, sozusagen in andere Bereiche hinein. Es ist zum Beispiel entscheidend, die Ausgleichszulage, also die Mindestpension sozusagen zu erhöhen, weil das wieder bestimmt die Höhe der Sozialhilfe. Es ist wichtig, das Arbeitslosengeld für Langzeitarbeitslose zu erhöhen, den Unterhaltsvorschuss zu erhöhen. Es ist wichtig, in den Schulen und Kindergärten dafür zu sorgen, dass jedes Kind eine warme Mahlzeit, gesunde Mahlzeit pro Tag bekommt. Also man muss mehr in diese sozusagen Bereiche hineingehen und nicht immer nur die unmittelbaren Geldleistungen erhöhen. Dann kann man Armut verhindern, also manifeste Armut. Das ist wichtig. Es geht nicht um die Armutsgefährdung, die ist schwer sozusagen abzuschaffen, aber manifeste Armut kann man abschaffen. Das kostet einen Haufen Geld, aber ich sage immer, 2 bis 3 Milliarden Euro, die man bräuchte, um manifeste Armut abzuschaffen, das entspricht ungefähr 1,5% des Vermögens der 49 Milliardärsfamilien pro Jahr. Und das heißt, es ist keine ökonomische Frage, sondern rein eine politische Frage, ob man das will oder nicht.
Markus Matterbauer ist ein Verfechter von Vermögensteuern, also der Besteuerung der Vermögenssubstanz und Steuern auf hohe Erbschaften. Beides vermisst er auch in diesem Budget schmerzlich.
Ja, gerade bei der Vermögensbesteuerung gibt es so viele Vorteile, die einfach nur sozusagen dienen der Verteidigung von ökonomischen Interessen der besonders Reichen. Es ist zwar so, dass die Vermögenssteuern, die jetzt diskutiert werden, nur einen kleinen Teil der Haushalte betrifft, nämlich 1% im Wesentlichen. Das sind die, die mehr als 2 Millionen netto an Vermögen haben. Aber dort liegt eben ganz viel Vermögen. Das heißt, man darf nicht schauen, da sind nur 40.000 Haushalte betroffen, was soll da herauskommen, sondern dort liegen zwischen 500 und 700 Milliarden Euro. Und um das geht's. Das ist die Steuerbemessungsgrundlage. Und das heißt, jede Vermögenssteuer, die jetzt irgendeinen Prozentsatz, 1% hineingibt, hat sofort Milliarden Aufkommen. Das heißt, die Vermögenssteuer ist eine sehr mächtige Steuer, was das Aufkommen betrifft. Die Steuersätze, die da diskutiert werden, sollten ein Aufkommen von ungefähr 5 Milliarden generieren. Was sind 5 Milliarden? 5 Milliarden sind ungefähr 100.000 zusätzliche Pflegekräfte oder Elementarpädagoginnen pro Jahr. Und wenn es dann progressiv ist und die Milliardärinnen mehr als 1% vielleicht zahlen, kommt zusätzliches Geld herein. Dazu kommt aber die Erbschaftssteuer. wo ich die Durchsetzungschancen für am größten halte, weil es gibt keine ernstzunehmenden Ökonominnen oder Ökonomen, die gegen Erbschaftssteuer wären. Es gibt kein inhaltliches Argument, es ist nur eine Frage der Durchsetzung. Ich möchte aber sozusagen ergänzen, dass ich glaube, es gibt auch sozusagen kleinere Fragen, die großes Aufkommen erzielen könnten. Wir haben zum Beispiel riesige Steuerhinterziehungsbereiche, Steuervermeidungsbereiche, wo die geltenden Gesetze sozusagen nicht ausreichend durchgesetzt werden und wo man nachbessern muss und schauen muss, dass die Gesetze eingehalten werden.
Gerade in Deutschland wieder im Gespräch ist die Schuldenbremse, die sich im Nachbarland im Verfassungsrang befindet. Diese wurde zwar gerade wieder ausgesetzt, BekritikerInnen und BefürworterInnen gehen deshalb aber immer noch die Wogen hoch. Auch für Österreich wird eine solche Schuldenbremse im Verfassungsrang immer wieder gefordert. Was sagen die Ökonomin und der Ökonom dazu?
Österreich hat ja eine Schuldenbremse. Die ist nicht in der Verfassung, aber die ist einfach gesetzlich vereinbart. Ich denke, dass es gar nicht so sehr darum geht, ganz allgemein hier die institutionellen Regelungen zu stärken. Und es ist, glaube ich, zweitrangig, ob man eine einfach gesetzliche oder eine verfassungsmäßig verankerte Regelung hat. Ich glaube, es geht um den politischen Willen. Es geht darum, eine Kultur zu schaffen, die mehr auf Wirkungsorientierung, die mehr auf das schaut, was eigentlich mit dem Geld passiert, die mehr auf eine effiziente und effektive Mittelverwendung schaut. Also allgemein einfach eine Kultur, die mehr darauf achtet, dass bessere Ergebnisse mit den Mitteln erzielt werden. Und solange man diese Kultur nicht hat, ist es, glaube ich, wirklich relativ sekundär, wie man das gesetzlich verankert. Weil wenn der politische Wille fehlt, wird man auch immer wieder irgendwelche Wege finden, um diese Regeln auch zu umgehen.
Also ich glaube, dass es Grundsätze für vernünftige Budgetpolitik gibt. Und die Grundsätze, ich würde die zwei wichtigsten benennen. Der erste ist laufende Ausgaben für Personal, für Sozialtransfers, für irgendwelche Förderung soll man mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen finanzieren. Die fallen im Moment an. Langfristig wirkende Investitionen soll man über Verschuldung finanzieren. Eigentlich müsste das jeder Finanzminister oder jede Finanzministerin sagen, das ist sozusagen vernünftige Budgetpolitik. Brauche ich Regeln dazu? Wahrscheinlich in einer Währungsunion schon, dass man sozusagen das gemeinsam definiert. Müssen sie in die Verfassung? Na, da bin ich sehr skeptisch, weil gute Budgetpolitik ist auch flexible, pragmatische, an den aktuellen Herausforderungen ansetzende Politik. Und man kann sozusagen vernünftige Politik schwer in Verfassung schreiben. Ich kann in Verfassung hineinschreiben, es soll vernünftige Budgetpolitik gemacht werden. Okay, da bin ich voll dafür. Aber hineinzuschreiben, das Defizit darf genau aufs Zehntel dort und dort sein. Na, das räumt jeden Spielraum weg, den ich aber dringend brauche, um vernünftige Politik zu machen. Deshalb bin ich sozusagen sehr skeptisch, was sehr konkrete Festlegungen betrifft. Aber ich glaube, dass vernünftige sozusagen Vorgaben geben soll.
Auch die Budgetexpertin des WIFO, Margit Schratzenstaller, kritisiert und vermisst einiges im Budget.
Ja, es gibt konkret drei Punkte, die ich vermisse. Zwei sind relativ groß, einer ist ziemlich klein. Der erste Punkt ist, was fehlt, das sind die Effizienzreformen im öffentlichen Sektor, um Spielräume zu schaffen für Zukunftsinvestitionen, um die budgetären Risiken des Klimawandels und die erforderlichen Klimawandelanpassungsmaßnahmen eben aufzufangen. Wir brauchen diese Spielräume auch, um den Ausgabendruck bei den demografieabhängigen Ausgaben bewältigen zu können und nicht zuletzt, um wieder zu einem nachhaltigen Budgetpfad zurückzukehren. Und diese Notwendigkeit, diese Effizienzreformen im öffentlichen Sektor durchzuführen, die ist natürlich noch verstärkt worden dadurch, dass man einerseits sehr viele Sozialleistungen indexiert hat, also quasi automatische Ausgabensteigerungen im Budget haben wird in den nächsten Jahren und andererseits durch den Ausgleich der kalten Progression, der eben die Einnahmendynamik auf der Einnahmenseite bei der Einkommensteuer entsprechend bremst. Und die Bereiche für diese Effizienzreformen, das sind altbekannte Bereiche. Das eine ist der gesamte Themenkomplex Finanzausgleich, Föderalismus. Ich glaube, wir brauchen hier ganz grundsätzlich eine Neuordnung der Aufgaben. Ein weiterer Bereich, der auch altbekannt ist, der Gesundheitsbereich, auch hier haben wir Ineffizienzen. Da sind Reformen angekündigt und die sollen auch mit mehr Mitteln quasi aus dem Finanzausgleich verknüpft werden. Und ich würde sehr dafür plädieren, diese neuen Mittel auch nur dann fließen zu lassen, wenn man tatsächlich auch Strukturreformen in dem Bereich umsetzt. Den Bereich der Förderungen, des Fördersystems haben wir angesprochen. Wir haben auch Ineffizienzen in der Bildungsverwaltung und so weiter. Zweiter großer Bereich ist, wir brauchen weitere Schritte zur Verbesserung der Steuer- und Abgabenstruktur. Wir brauchen weitere Schritte im Rahmen aufkommensneutraler Abgabenstrukturreformen, um auf der einen Seite die Abgaben auf Arbeit weiter zu senken. Die sind in Österreich nach wie vor sehr hoch. Und auf der anderen Seite eben zu stärken, Steuern auf Umweltverbrauch und Emissionen. Erstens, weil sie effizienter sind. Zweitens, weil sie auch mit positiven Klimaeffekten einhergehen. Und wir sollten auch bestimmte vermögensbezogene Steuern stärker nutzen. Das eine ist die Grundsteuer und das zweite ist eine Steuer auf hohe Erbschaften. Und es gibt empirische Evidenz, dass solch eine Abgabenstrukturreform, solch eine aufkommensneutrale Abgabenstrukturreform zum einen die ökologische Nachhaltigkeit des Abgabensystems stärkt, zum anderen die Effizienz stärkt und auch das Abgabensystem wachstums- und beschäftigungsfreundlicher macht. Und das ist auch der Grund dafür, warum alle internationalen Organisationen, ob das die OECD ist, ob das die EU-Kommission ist, ob das der Internationale Währungsfonds ist, das den Staaten allgemein und Österreich im Besonderen immer wieder ins Stammbuch schreiben. Ein kleinerer Bereich, der aber notorisch wenig Aufmerksamkeit und notorisch zu wenig Geld bekommt, ist es der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Österreichs Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit liegt immer noch seit langem weit hinter dem Ziel dieser 0,7% des Bruttonationaleinkommens, das eigentlich schon seit fast 20 Jahren auf EU-Ebene beschlossen worden ist. Wir hatten 2022 eine Quote von 0,39%, die war einerseits unter der Bandbreite von ungefähr 0,5 bis 1% von den europäischen Ländern mit einem vergleichbaren Pro-Kopf-Einkommen. Aber andererseits war sie relativ hoch wegen eines Sondereffekts, nämlich dass der größte Anteil dieses Anstiegs bestand aus dem Teil der Ausgaben zur Grundversorgung von Kriegsvertriebenen und Asylwerberinnen, den man bei der Entwicklungszusammenarbeit anrechnen kann. Und genau aus dem Grund ist zu erwarten, dass Österreichs Quote 2024 sehr, sehr wahrscheinlich wieder deutlich unter dem Niveau von 2022 liegen wird. Laut aktuellen Prognosen wird sie auf 0,26% des Bruttonationaleinkommens wieder sinken. Und dieser doch deutliche Rückgang steht im Widerspruch zum Regierungsprogramm, wo eben vereinbart worden ist, dass man sich kümmern will um eine schrittweise Erhöhung der Entwicklungsgelder Richtung 0,7% des Bruttonationaleinkommens.
Wird eine Änderung der Steuer- und Abgabenstruktur verabsäumt und sind mit keinen zusätzlichen Einnahmen zu rechnen, befürchtet Markus Matterbauer gar, dass ein Sparpaket auf uns zukommen könnte.
Grundsätzlich ist klar, kann man bei allen Sparpaketen der Vergangenheit anschauen, im Budget sind 70% aller Ausgaben für drei Bereiche Soziales, Gesundheit, Bildung. Das heißt, wenn man wirklich viel einsparen will, dann kommen auch diese drei Bereiche heran oder vielleicht sogar sozusagen überwiegen. Und das sind natürlich die Bereiche, die sozialstaatlichen Leistungen, von denen die breite Masse der Bevölkerung profitiert. Und das wäre wirklich problematisch. Und das gilt es zu verhindern. Das heißt aber nicht, dass man nicht auf der Ausgabenseite auch sparen kann. Also ich glaube, sozusagen vernünftige Budgetpolitik heißt immer investieren und sparen gleichzeitig, nämlich in die richtigen Bereiche investieren, Klima, Sozialstaat. Und in den richtigen Bereichen sparen. Wir haben große Sparmöglichkeiten, hat sich jetzt herausgestellt bei den Förderungen, weil da einfach sehr viel Geld ausgegeben wurde, aber auch in anderen Bereichen. Ich habe nichts dagegen, wenn der Bundeszuschuss zu den Pensionen dadurch geringer wird, dass Leute länger in Beschäftigung sein können, dass sie gute Einkommen haben und eben nicht krankheitsbedingt sozusagen mit 60 in Pension gehen müssen, sondern bis 65 durcharbeiten können. Ich habe nichts dagegen, wenn auch Schwerarbeitende sozusagen bis 65 Jahre arbeiten, weil man ihnen Rahmenbedingungen schafft im Berufsleben, die dazu führen, dass sie nicht ausgebrannt sind mit 55. Um das muss ja eigentlich gehen. Das heißt, so Vorsorgeinvestitionen, Gesundheitsvorsorge, Vorsorge in gute Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze, die können auf der anderen Seite viel Geld sparen und das ist eine vernünftige Einsparung. Und das heißt nicht, dass sozusagen jede Sozialausgabe gut ist. Nein, Sozialausgaben, die reparieren, die kann man vielleicht einsparen, indem man in der Vorsorge besser wird. Und dann hilft es den Menschen und hilft es auch dem Budget. Und in diese Richtung müssen wir stark gehen.
Was sind jetzt die konkreten Forderungen der Arbeiterkammer? Markus Matterbauer fasst zusammen.
Mehr Investitionen auf der einen Seite und dann die Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Sozialstaates langfristig und das impliziert sozusagen Reformen auf der Einnahmenseite, die wir jetzt skizziert haben. Das scheinen mir die zwei zentralen Bereiche zu sein. Und ich möchte sozusagen einen dritten aus der aktuellen Situation heraus vielleicht noch anhängen. Wir haben jetzt noch nicht sehr viel über den Arbeitsmarkt gesprochen. Wir sind in einer ganz neuen Situation am Arbeitsmarkt, nämlich es gibt zum einen Arbeitskräfteknappheit. Viele Firmen jammern zu Recht darüber, dass keine Leute kriegen. Und zum anderen haben wir so viele prekäre Jobs, Job mit zu wenig Stunden, viele Leute, die gern arbeiten würden, aber kein Angebot finden. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, sozusagen die Hochzeit einer innovativen Arbeitsmarktpolitik. Weil ich auf der einen Seite Firmen, die dringend Leute suchen, auf der anderen Seite habe ich so viele Leute, die bessere Jobs brauchen. Na, da muss ich jetzt intervenieren. Und es geht nicht mehr nur darum, Arbeitslose auf die Stellen zu qualifizieren. Das würde ich sagen, das ist eh Standard. Ein innovativer Arbeitsminister würde jetzt sagen, wir wollen auch Beschäftigte, die aber schlechte Arbeitsbedingungen haben, in bessere Betriebe bringen. Wir haben so viele tolle Betriebe, die sich wirklich auch kümmern um ihre Mitarbeiter, die ordentliche Löhne zahlen, die voraussagbare Arbeitszeiten anbieten und so weiter. Und da müssten wir jetzt hineingehen, Beschäftigte aus schlechten Arbeitsbedingungen bewusst herausholen und in gute Jobs bringen. Da profitieren alle davon. Die Betroffenen, die guten Firmen, die Gesamtwirtschaft. Das wäre das, was ein Arbeitsminister, der wirklich Zukunft machen will, jetzt tun würde.
Das Bundesfinanzgesetz 2024 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 sind also weder ein Skandal noch ein großer Wurf. Es ist ein Budget für ein Wahljahr, das weder die Zukunft gestaltet noch den Wohlstand erhält. Das war die dritte Episode von In bester Gesellschaft, der Wissenschaftsdialog für die vielen. In der nächsten Episode geht es um das Thema Migration und Arbeit. Wer das nicht verpassen will, jetzt abonnieren!